BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Jochen Wopser, ich grüße Sie zu unserem Vormittagsratsch und zu einer Reise in die spannende Geschichte des Frankenweins. Denn da hat sich gerade in den vergangenen Jahrzehnten Erstaunliches getan und verändert. Und ein entscheidender Motor für diese Veränderungen ist Hermann Mengler, Weinfachberater beim Bezirk Unterfranken. Seit 30 Jahren ist er in dieser Funktion unterwegs, international, aber vor allem in Franken vor Ort bei den Winzerinnen und Winzern als Berater im Weinberg oder als kritischer Verkoster der Jungweine im Keller. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt gerade nicht draußen im Weinberg ist oder unten im Keller, sondern ganz oben im 9. Stock des Posthochhauses am Würzburger Hauptbahnhof, live bei mir im BR-Studio. Herzlich willkommen, Hermann Mengler. Hallo.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich für die Einladung und freue mich natürlich ganz besonders, dass ich die Silvaner Heimat seit 1659 hier ein bisschen vorstellen darf und ein bisschen erwärmen darf, was alles so gelaufen ist in den letzten Jahren und hoffentlich auch noch weiter laufen wird.
Ja, Sie sind heute unser Begleiter beim Abenteuertrip durch die fränkische Weinwelt. Da hat sich ja Revolutionäres abgespielt. Das meint zum Beispiel die Zeitschrift Vinum. Die hat Sie zum geistigen Vater dieser fränkischen Weinrevolution erklärt. Und zusammen machen wir uns gleich auf die Reise und erleben mit, wie Sie den Frankenwein aus dem Dornröschenschlaf geholt und begleitet haben. Hier auf BR Heimat. Habe die Ehre. BR Heimat ist bei Ihnen heute im Gespräch mit dem Weinfachberater Hermann Mengler. Oder wie seine offizielle Berufsbezeichnung lautet, dem Leiter der Fachberatung Kellerwirtschaft und Kellertechnik im Bezirk Unterfranken. Herr Mengler, das Fachmagazin Vinum, das hat Sie ja zu einer der 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten in ganz Deutschland gekürt. Und das meint, diese Berufsbezeichnung sei, Zitat, unsinnlich, während Sie eben mit feinsten Sinnen ausgestattet sind für guten Wein. Wie stehen Sie selbst zu Ihrer offiziellen Berufsbezeichnung?
Na ja, gut, ich meine, das ist eine gewachsene Bezeichnung, die man eingeführt hat. Die ist schon vom Fachlichen her entsprechend auch tituliert und auch unterbringt. Es geht halt nun mal um Kellerwirtschaft in erster Linie, dass sich in den letzten Jahren, in den letzten 15, 20 Jahren ganz verstärkt eben in die, wie Sie schon sagen, in die Sensorik, in die Sinneswahrnehmung ergeben hat. Das liegt einfach an der Entwicklung, an der Feinfühligkeit. Früher waren die Weine grober. Die waren rustikaler, die waren erdiger, die haben einfach so eher die Entspannung gebracht auf der Couch. Mhm. Heute sind die Weine filigran, heute erzählen sie eine Geschichte von der Herkunft. Sie sind feinfühliger und wenn man das gute Ohr hat, sage ich jetzt mal, dann erzählen die Weine auch eine Geschichte.
Oder die gute
und aus
Nase.
Dem Grund heraus ist vielleicht dieser ursprüngliche Titel und die Bezeichnung vielleicht auch überholt, so könnte man sagen.
Aber es ist eine sachlich nüchterne Berufsbezeichnung. Entspricht es vielleicht auch so ein bisschen Ihrem fränkischen Naturell? Der Franke an sich ist ja auch nicht unbedingt jemand, der sich durch besonders blumige Formulierungen in den Vordergrund drängen würde.
Das ist zweifellos so, das muss man so sagen. Die Franken, nichts geredet, ist ja gelobt genug, wie es so schön heißt. Und da gibt es ja sehr viele Vergleiche im Bundesschnitt, sodass die linksrheinisch Aufgewachsenen, die haben, glaube ich, 200 Worte in der Minute.
Da haben wir ein bisschen weniger hier.
Beim Franken sind es deutlich weniger. Ne?
Wenn wir schon so ein bisschen in die Mentalitätsfragen reingetaucht sind, gibt es Ihrer Ansicht nach eigentlich einen Zusammenhang zwischen der fränkischen Mentalität und dem Charakter der Weine, die hier entstehen,
absolut,
zum Beispiel beim Silvaner?
Absolut. Der Frankenwein, gerade wenn es um unsere Paraderebsorte Silvaner geht, das ist kein Marktschreier. Mhm. Der tritt nicht auf wie Fred Astaire oder sonst irgendetwas, sondern der will auch ein bisschen erobert werden. Und da ist auch der erste Schluck, der unter Umständen vielleicht sogar Zweifel auslöst, wo man sagt, ja, was ist denn das jetzt? Ist das ein Wein? Der hat ja überhaupt nichts Großes, Intensives mir zu sagen. Der ist beständig und ruhig und so nach dem Motto, nehme ich mal so, wie ich bin. Mhm. Und dann springt der Funke über oder wenn er übergesprungen ist, dann ist man natürlich verliebt in dieses Produkt und sagt hier, der erzählt mir wirklich seine Herkunft. Und das ist das Spannende. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Weine von der Mosel oder aus der Pfalz, die eben ihre Herkunft genauso sagen, das zweifelsohne. Aber gerade bei der Rebsorte Silvaner, da muss man einfach sagen, wohlvertraut ist gut getraut. Und deswegen gibt es eben Silvaner bei uns seit mehreren Jahrhunderten.
Sie kennen ja beides auch schon seit jungen Jahren selbst, also die fränkische Mentalität und auch die fränkische Weinwelt. Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie quasi reingeboren worden in diese Welt. Sie sind Jahrgang 1957, ne? Und wo und mit welchen familiären Kontaktpunkten zum Frankenwein sind Sie aufgewachsen?
Ja, also im Grunde genommen, ich bin Jahrgang 57, absolut korrekt, und damit möchte ich auch sagen, seit 1957 mit dem Frankenwein verbunden.
Okay, also mit der Muttermilch nicht
sagen,
ganz,
dass man, aber, ja. Dass man gleich so sinnlich, aber es hat sich immer alles um den Wein gedreht. Mein Großvater und auch der wieder, mein Urgroßvater, das waren Büttner und Kellermeister. Mhm. Also damals war das ja noch in Kombination, wenn man so will. Man hat die Fässer hergestellt und gerade in mein Stockheim, wo ich herkomme, mein Stockheim war das Büttnerdorf in Franken.
Im Landkreis Kitzingen, ne?
Weil nebendran eben diese Weinhandelsstadt Kitzingen war, wo sehr viel Wein verschifft wurde. Mhm. Und die 4 Kilometer entfernt mein Stockheimer haben dann eben, ich würde mal sagen, aus der Not eine Tugend gemacht und haben eben die Fässer zum Transport und so weiter hergestellt. Also bis vor 100 Jahren gab es noch 47, das muss man sich vorstellen, 47 Büttner in Mainz-Stockheim.
Wahnsinn.
Und
wie viele Einwohner?
Ein Einwohner von damals vielleicht 1.000.
Okay, ja. Riesenbote.
Also das ist ganz enorm und natürlich auch immer wieder Weinbau. Und mein Vater war ja auch in Veitshöchheim in der Schule und hat da eine Ausbildung genossen. Ja gut, dann kam der Krieg dazwischen, das war nochmal eine andere Sache. Also Wein hat immer eine ganz große Rolle gespielt, entweder über das Fass oder eben über die Produktion und Weinberge selber natürlich auch.
Und Ihre Eltern hatten, glaube ich, eine Gastwirtschaft?
Korrekt? Richtig, und mein Vater hatte 57, also als ich geboren wurde, haben sie eine Gastwirtschaft übernommen. Das war ja alles noch diese ganzen schwierigen Zeiten nach dem Krieg, was macht man? Und es war gar nicht so im Einverständnis. Hat dazu geführt, dass man natürlich auch feinfühliger geworden ist für die Menschen. Denn es war eine Zeit, die ich jetzt ja nur noch im Unterbewusstsein, wenn man es so will, erlebt habe. Nicht wie heute, wo die Leute zum Essen gehen und so weiter, sondern die Leute sind vielleicht zum Zusammengekommen und haben dann ein Bier getrunken und das den ganzen Abend, weil das 30 Pfennig gekostet hat, haben ihre Brotzeit selbst mitgebracht. Und erst im Zuge der Wirtschaftswunder hat sich das dann ergeben, dass eben dann wirklich die Gastwirtschaft zu einer richtig gut gehenden Dorfgastwirtschaft mit gutem Essen und so weiter. Heute würden wir uns danach lechzen, wenn wir so etwas verbreitet hätten. Ich kann mich gut erinnern, dass mein Stockheim einmal auch wieder dieser kleine Ort 10 Gastwirtschaften hatte. Mhm. Und bis in die 80er Jahre hinein, also auch noch 3 Gastwirtschaften. Heute ist keine mehr zu finden dort und so weiter. Also es ist nicht vorhergesehen gewesen, dass ich in diesen Weinbau so eingestiegen bin, obwohl ich mit groß geworden bin. Warum? Weil ich also die Sorgen einfach immer mitbekommen habe. Meine Eltern hatten keine Zeit. Abends war die Gastwirtschaft und tagsüber war der Weinberg. Aufgewachsen bin ich eigentlich bei meinen Großeltern. Mhm. Das hat vielleicht auch wieder etwas geprägt, weil die Gemütlichkeit dann doch schon ein bisschen mehr da war und nicht so der Stress und die Hektik und die Sorgen natürlich auch. Und eine vielleicht sehr ausschlaggebende, ich hatte als ganz junger, vielleicht war ich 8, vielleicht war ich 10, ich weiß es nicht mehr, von meinem Großvater ein kleines Fass.
Mhm. Vom Büttnermeister.
Vom Büttnermeister bekommen. Ja. Das hat vielleicht 10, 15 Liter Inhalt gehabt und immer wenn dann Füllungen war, habe ich dann meinen eigenen Wasserwein, Gänsewein abgefüllt. Also das hat es vielleicht geprägt. Ansonsten für mich eigentlich nicht so sehr, weil ich habe eben, wie gesagt, den Nachteil gesehen. Also das war ja ein Nebenerwerb und man musste immer Hand anlegen. Mein Bruder und ich, wir waren ein Jahr gerade auseinander, mussten immer mit in die Weinberge gehen.
Was haben Sie da gemacht für Aufgaben?
Wir mussten die Spritzbrühe als Beispiel nachreiben. Wir mussten das Rebholz, das ist damals noch aus den Weinbergen hinaus transportiert worden, zusammenlegen und so weiter. Also es war eher das Umgekehrte.
Also Sie haben alle Facetten sozusagen des Frankenweins und auch der Weinwirtschaft kennengelernt, was damit zu tun hat. Die Seite der Konsumenten auch durch die Gäste im Lokal, also auch aus sozialer Faktor, ne? Wein als Geselligkeitsfaktor, aber eben auch die ganze Arbeit auf der Produzentenseite. War das dann prägend für Ihren eigenen Weg, den Sie dann in der Folge eingeschlagen haben?
Im Grunde genommen hätte ich mir nie träumen lassen, in diesem, ich sage jetzt mal Sturm- und Drangzeit, so mit 13, 14, wo man dann pubertätsmäßig unterwegs ist und so, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das einmal mache. Aber ich weiß auch nicht, wo der Kick hergekommen ist. Entweder war es eine göttliche Eingebung oder eine innere Eingebung. Es war dann irgendwann klar, ab meinem 16. Lebensjahr, das ist wohl deine Zukunft. Natürlich noch überhaupt nicht an Beratung oder solche Sachen gedacht, sondern erstmal das Grunderlebnis, Wein wahrzunehmen in Form einer Lehre.
Ja, und die nächsten Schritte werden wir gleich besprechen, vielleicht jetzt mal auf den Punkt gebracht. Silvaner gleich Heimat, würden Sie das für sich selber unterschreiben, die Gleichung?
Absolut. Absolut. Wobei ich auch wieder aus einer Zeit komme, wo der Silvaner, ja, er war in Franken da, aber er war nicht in diesem, ich sage jetzt mal so, absoluten Fokus. Es gab ja noch auch sehr viele gemischte Sätze, über die man vielleicht sprechen, wo der Silvaner ein Teil dieses Weinbergs war, aber eben nicht der absolut bestimmende Teil. Und Silvaner, so richtig ging es eigentlich erst los, und man sagen kann, was müssen wir tun? Wie können wir unsere Heimat hier entsprechend in den Fokus setzen?
Er ist Vorausdenker und Impulsgeber für die fränkischen Winzerinnen und Winzer, Hermann Mengler, der Weinfachberater des Bezirks Unterfranken, seit genau 30 Jahren in dieser Funktion. Aber Herr Mengler, Ihre ganz persönliche Reise in Sachen Frankenwein, die hat schon ein bisschen früher begonnen. Wir haben eben schon über Ihr Aufwachsen gesprochen als Kind einer Familie mit Gastwirtschaft. Opa und Vater waren beide vom Weinfach. Jetzt weiß ich aus Ihrer Vita, dass Sie das Jahr 1972 mal bezeichnet haben in dem Interview als das Jahr Ihres ersten Weinjahrgangs. Da waren Sie 15, wenn ich richtig gerechnet habe. Was war 1972 anders als in den Jahren zuvor? Was war da die Premiere?
Das Prägende dieses Jahrgangs, ich meine, vielleicht ist es auch die Zeit gewesen, wo man es erstmal so richtig bewusst miterlebt hat, war eben einfach diese Abhängigkeit von der Natur. Der 72er Jahrgang war insofern prägend, dass der Sommer war durchwachsen, wie halt viele dieser damaligen Sommer, die nicht so sonnenverwöhnt waren, wie es heute der Fall ist. Und die Trauben waren nicht so richtig reif. Und dann ist etwas passiert, was einfach crazy war. Nämlich bereits am 4. Oktober und am 8. Oktober gab es einen sogenannten Frühfrost. Das heißt also, das Laub war zerstört, es war keine Reifung mehr möglich. Die Trauben mussten geerntet werden und es wurde auch viel Tafelwein geerntet. Das Mostgewicht war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, bei 63, 64 Grad Öxle. Also ja, kugellagerartige Beeren waren da dann zu verarbeiten. Und just auch in diesem Jahr vorher, nämlich 71, wurde das neue Weinrecht, das neue Weingesetz eingeführt, wo die sogenannte Nassverbesserung, also diese Anreicherung mit Zucker und Wasser und damit die Verbesserung, der Name ist ja toll, Nassverbesserung, verboten wurde und nicht mehr erlaubt wurde. Und die Weine hatten damals dann über 10 Promille Säure, hatten, wie gesagt, kaum Reife und viele, ich will jetzt mal sagen, nicht alle, aber sehr viele waren sich noch nicht so bewusst, dass das Weinrecht schon eingeführt wurde
und
haben dann das trotzdem noch gemacht. Ja. Und die Umstände waren halt dann anders. Und das war so prägend, dass man gedacht hat, okay, was machst du eigentlich in Zukunft? Und, und dann gehst du hin. Und deshalb, es war natürlich kein in Verantwortung stehender Weinjahrgang für mich, aber der erste, ja, nie zu vergessende Weinjahrgang.
Das war so ein Punkt, der in Ihrer Vita wichtig ist im Rückblick. Sie haben vorhin in der ersten Gesprächsrunde schon mal angedeutet, ja, so Ihre Sturm- und Drangzeit, ne, da war gar nicht so klar, dass Sie diesen Weg gehen, der Ihnen eigentlich vorgezeichnet worden ist von zu Hause aus. Was wäre denn die Alternative gewesen? War da wirklich was im Schwange, nee, ich mache jetzt das? Oder was hat dann den Ausschlag gegeben, um wirklich zu sagen, nee, ich bleibe jetzt dabei?
Also ausschlaggebend würde ich definitiv sagen, war dann eben dieses 72er Erlebnis, das man dann so nie aus dem Kopf richtig rausgebracht hat. Und 73 war dann eigentlich schon klar, das ist der Punkt, das probierst du. War natürlich auch eine Zeit, in der wir groß geworden sind, wo man sich die Stellen mehr oder weniger raussuchen konnten. Also da war gar nicht groß notwendig, sich irgendwelche Abiturzeugnisse fälschen zu lassen zu müssen oder sonst irgendetwas, sondern einfach zu sagen, hier, ich habe Lust auf das Ganze und dann ist das Ganze auch gelaufen. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar damals, die Entscheidung, zur Gebietswinzergenossenschaft damals zu gehen, ein sehr großes Betrieb.
Da haben Sie dann Ihre Lehre gemacht?
Wo ich dann eben mit der Lehre begonnen habe. Nach der mittleren Reife von der Realschule in Dettelbach dann eben hier dort gestartet und dann eben auch live miterleben konnte. Weil 74 war dann auch wieder so ein einschneidendes Jahr, wo die Erträge sehr, sehr niedrig waren und so weiter.
Wenn Sie sich da mal zurückrufen und zurückerinnern, Sie als junger Bursche von damals, ne, gab es da auch schon so Ideen oder Gedanken im Kopf, wo sich vielleicht schon was abgezeichnet hat von Ihrer späteren Rolle als Vorausdenker des Frankenweins? Also gab es da schon so Überlegungen, das könnte man doch eigentlich auch anders machen, warum versuchen wir es nicht mal so?
Ich hatte ein absolutes Glück, dass dieses Jahr, in der ich gestartet bin, 74, mit Menschen zusammengekommen sind, die heute in der Weinszene klingen. Also da war ein Horst Sauer,
ja, großer
da
Winzer.
War ein Rainer Sauer, da war ein Gotthard Römmelt, da war ein Sigi Staubach. Also das sind alles Leute, die ganze Zeit im Frankenwein nicht nur treu geblieben sind, sondern eben auch zur Ehre gebracht haben. Und da hat man immer gedüftelt. Und da ging es immer darum, muss das jetzt so sein? Ist es jetzt notwendig? Könnte man nicht... Meistens mehr in Richtung Produktion, meistens mehr, also nicht so sehr in der qualitativen Szene. Das kam dann erst später auf der Technikerschule, muss man einfach sagen. Die Technikerschule, und hier auch muss ich eine Person erwähnen, Dr. Rudolf Miltenberger, leider schon verstorben, ein unwahrscheinlich eloquenter, feinfühliger Sensoriker, der uns damals schon in die Welt, in die weite Welt, also sehr viel Bordeaux-Liebhaber, Frankenwein, also der hat also die Türen und vor allen Dingen die Neugierde beigebracht, sich mit dem Wein zu beschäftigen.
Also
und
das, deswegen jetzt
würde ich
mittlerweile
das
auch
als Geburtsstunde sagen, dass dieses Ende der 70er Jahre, 78 bis 80, prägend war.
Also das, was jetzt eben auch immer mehr eine Rolle spielt, ne? Die Sensorik, das, die Feinfühligkeit, die Sinnlichkeit, Wein als
absolut,
sinnliches
absolut.
Erlebnis. Gerade wenn man aus einer Weinbaufamilie kommt, stelle ich mir es ganz spannend vor, wie einem die professionelle Ausbildung dann eben verändert, ne? Welche neuen Erfahrungen da dazukommen. Und Sie haben ja gerade schon so Aha-Momente beschrieben. Welche anderen Schlüsselerlebnisse kommen Ihnen da in den Kopf, wenn Sie
also
zurückdenken an die Zeit?
Was ich immer ganz, ganz wichtig erachte, ist, dass man sich seinen Ausbildungsplatz nicht vor sich genug auswählen kann. Und ich werde vielleicht auch noch häufiger gefragt werden, wo soll ich denn meinen Jungen hinschicken, was soll er denn machen? Und da muss man dann genau wissen, wie ist die Charakteristik der Leute. Sollen sie das Arbeiten lernen? Das muss man ja heute auch nochmal dazu sagen, weil wir sind ein handwerkliches Berufsfeld. Und da gilt es auch, Hand anzulegen. Andere sind dann vielleicht eher schon ein Stück weiter, weil sie das schon von der Pike auf zu Hause kennen, müssen dann ein bisschen mehr zurückgerudert und müssen dann ein bisschen in die Sinnlichkeit hineingehen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man wissen, wo soll ich hin? Und es gibt ja absolut genügend Menschen, die eben das oder jenes verkörpern. Also das sind absolute Punkte. Und ich hatte anscheinend immer nur Glück im Leben, Menschen zu finden, längere Zeit mit denen zu tun, von denen ich viel, viel lernen konnte. Ich erinnere mich an eine Szene 1980, als ich als Techniker in der Bayerischen Landesanstalt gearbeitet hatte, mit Paul Fürst, der damals begonnen hat.
Bekannt für Rotweine, ne?
Einer der Rotweinwinzer Deutschlands und darüber hinaus, wo es dann schon um die damalige Zeit gegangen ist und wir sinniert haben, kann das eigentlich so weitergehen? Müssen wir uns nicht auf Rebsorten beschränken, die für uns gut sind und so weiter?
Es war Ende der 1970er Jahre, Anfang der 80er. Da sah es schlecht aus in den Rebzahlen der fränkischen Winzer. 3 Missernten in Folge und das mit Folgen, die jetzt zu besprechen sind. Weinfachberater Herbert Mengler, Sie haben das damals miterlebt als junger Winzer. Sie hatten die Lehre hinter sich und eine Anstellung vor sich als Weingutsleiter. Wie gut erinnern Sie sich an diese 3 Missernten hintereinander an der Schwelle von den 70ern zu den 80ern?
Man könnte natürlich jetzt sagen, wenn man über Nacht ein Drittel oder 2 Drittel seines Einkommens verliert, dann erinnert man sich nicht nur ein bisschen, sondern das hat man permanent vor Augen. Und das muss man sich auch immer vorstellen, die 60er Jahre waren immer schwierig. Es gab immer Ups und Downs und deswegen gab es auch die meisten Weingüter waren im Nebenerwerb oder haben ein Zubrot gehabt. Und dann kamen die verwöhnten 70er Jahre, mit Ausnahme eben des 74ers. Und dann kam diese Geschichte, die man als Mensch erlebt hat, und ich weiß ganz genau, es war die Silvesternacht von 78 auf 79, tagsüber plus 15 Grad, dann setzte der Regen ein und dann kam minus 15 Grad.
Wahnsinn.
Und ein Kumpel von mir hat damals seinen schönen 180er Mercedes in eine Scheune hineingesetzt, weil es war spiegelglatt. Die Reben haben stark drunter gelitten und die Ertragsleistung dann im Jahr 79 war dann gerade mal 20, 25 Hektoliter pro Hektar quer durch die ganzen Fränkischen.
Also das heißt, wenig, man muss mal eine Vergleichsgröße nennen, um das einordnen zu können.
In einem normalen Jahr liegen wir dann, also zu der Zeit damals waren dann irgendwie 70, 80, 90 Hektoliter. Und dann kam, okay, gut, es ging nach unten, ein Jahr kann man immer mal verkraften, das heißt ja immer, ein Jahrgang draußen im Weinberg, ein Jahrgang im Keller und ein Jahrgang auf der Bank. Dann ist man gut gesichert in Franken. Und dann kam aber der 80er Jahrgang und 80 war ein katastrophal schlechtes Blütewetter und wiederum nur ein Drittel Ernteertrag mit 30 Hektoliter pro Hektar.
Und im Keller war ja nichts.
Und im Keller war nichts mehr aus dem Jahrgang 79. Und dann kam, wie es kommen musste, natürlich nochmal in Folge der dritte Jahrgang, nämlich der 81er. Die Reben waren schon ausgetrieben und am 24. April gab es einen Spätfrost. Und wieder gab es eine Ertragsreduzierung um zwei Drittel, sodass drei Jahrgänge hintereinander. Jetzt war alles aufgebraucht, die Reserven waren weg. Und das hat zur Folge gehabt, dass dann etwas passiert ist, was nicht gut war, nämlich die Weinpreise sind exorbitant in die Höhe geschossen. Also man hätte
fast halt
die
so Gaspreisen
momentan vergleichen können.
Weil so wenig da war. Dann.
Die einfachsten Weine in der Literflasche damals noch haben 10, 11 Mark gekostet. Man muss sich das immer vorstellen in der damaligen Zeit. Das war ja noch nicht so, dass das Einkommen entsprechend so hoch war. Und das war keine gute Entwicklung. Und zwar deshalb, weil man dann begonnen hat, auf Vorrat nur noch produktionsorientiert zu arbeiten. Und hat dann ein Jahr erlebt wie 1982 und 83 mit extrem hohen Erträgen, die man auch so nicht gewohnt war. Und dass der Rebstock natürlich auch nicht gewohnt war. Und damit hat es begonnen, die Qualität runterzuleiten.
Jetzt müssen wir mal noch das Ganze ein bisschen aufdröseln. Also jetzt erst noch mal zu diesen Mangeljahren. Ne? Wenn so eine grundsätzliche Ressource fehlt, wie in diesem Fall die Trauben, dann ist ja eine Möglichkeit, man kratzt eben alles zusammen, was da ist, liest jede Beere vom Boden auf und schmeißt die mit rein, dass man ein bisschen was hat, dass man rausholen kann, was eben da ist von dem wenigen, was geblieben ist. Das war der Weg dann in diesen drei Mangeljahren.
Ganz genau. Man das hat ist alles absolut der Fall gewesen, dass man hier gesagt hat, jede Beere, und ich kann mich da auch noch recht gut erinnern, meine Oma, die hat nicht nur jede Beere, sondern was nur bärenähnlich ausgesehen hat, verwendet, wenn da mal was runtergefallen ist und wehe, man hat es nicht aufgelesen. Ja, also da gab es dann logischerweise, man stand oft mit dem Rücken zur Wand, manche Betriebe haben durchgestartet, haben investiert und so weiter. Also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit und deswegen habe ich auch immer noch Verständnis und hatte auch in den Jahren danach Verständnis für den einen oder anderen, dass er nicht sofort eben in Richtung, ich kann mich an alte Aussagen erinnern von damals eben älteren, erfahrenen Menschen, die gesagt haben, schnallt euch den Gürtel nicht selber zu eng, wenn ihr die Trauben, es kommt wieder mal ein Jahr, wie und so weiter. Ne?
Und es kam ja dann es kam erst mal Jahre, wo dann wieder viel da war, also in den 80ern, wo man dann wieder aus dem Vollen schöpfen konnte und dann haben die Winzerinnen und Winzer produziert, was ging?
Oder? Ja, man
muss für die mageren Jahre hier Vorrat halten.
Ja, und dann kam natürlich dazwischen, man muss sich einfach vorstellen, dann kam der 85er. Mhm. Der 85er Jahrgang mit einem Verheerer, ein wunderschöner, traumhafter Winterjahrgang mit niedrigen Temperaturen, lange Schnee und so weiter. Und dann ist halt etwas passiert, wie es ist. Der Rebstock ist auch nur irgendwie ein Mensch. Und wenn es zu kalt ist, dann friert er irgendwann und irgendwann erfriert er. Und das war der Fall eben. am 20. Februar, am Aschermittwoch, dass bei minus 25 Grad die Reben dann erfroren sind. Und zwar so erfroren, dass nicht nur der Ertrag kaputt war und weg war für dieses Jahr, sondern eben auch sehr viele Reben kaputt waren. Mhm. Und dann hat man gesagt, jetzt haben wir das. Und dann, wie immer, man könnte sagen, Schweinezyklus, rein in die Kartoffel und raus in die Kartoffel. Und dann kam die Produktion. Die Produktion, die Produktion, so nach dem Motto, na, irgendwann kommt schon wieder mal ein Jahr, wo es kaputt geht, wo irgendwas naturbedingt erfriert und so weiter. Und das kam halt nicht mehr.
Und was hat es mit der Qualität des Weins dann gemacht?
Und das hat, zum einen waren die Rebstöcke geschwächt aufgrund diesem permanenten Up and Down auf der einen Seite und zum anderen halt die Ertragsleistung, die sie nicht gewohnt waren. Es kamen natürlich neue Rebsorten hinzu, es kamen neue Klone hinzu. Und der Jahrgang 89, da war Franken Weltmeister im Produzieren. Entsprechend, man muss es heute und man kann es auch heute sagen, grottenschlecht waren die Weine. Die haben kein Rückgrat gehabt. Das waren alkoholhaltige Flüssigkeiten, die kein Leben in sich getragen haben und die auch sehr, sehr schnell gealtert sind.
Und wir werden ja jetzt über diesen Weg aus dem qualitativen Jammertal noch sprechen. Vielleicht jetzt an der Stelle mal die Frage, wenn Sie sich erinnern an die Lage von damals und an die Weine, an diese alkoholhaltigen Flüssigkeiten. Hätten Sie sich jemals träumen lassen, dass der Wein aus Franken nochmal so einen Stellenwert bekommt, wie er ihn heute hat?
Ja, weil man weiß ja, man wusste ja im Endeffekt, wie es geht. Aber es war einfach die Ökonomie, die verhindert hat. Es ist ja nicht so, dass man das nicht wusste. Also es ist ja, die Frage ist nur, kann ich es mir leisten, diesen qualitativen Gedanken hochzuhalten und es weiter dann zu machen? Denn es hat ja nicht nur Franken und dieser Tatsache gelitten, es gab ja auch andere Weinregionen genauso. Und plötzlich war halt sehr viel Wein da.
Habe die Ehre auf BR Heimat, heute live aus Würzburg, im Gespräch mit Weinexperte Hermann Mengler, seit 30 Jahren der Weinfachberater des Bezirks Unterfranken. Herr Mengler, als Sie 1993 diesen Posten angetreten haben, gab es da schon etablierte Fußstapfen, die Sie ausfüllen mussten, oder war das Neuland damals?
Nein, das war natürlich kein Neuland, denn es gibt ja einen Vorvorgänger und es gibt einen Vorgänger. Und mein Vorgänger Bernhard Weißensee, den ich ja auch noch Jahre miterleben konnte, war eine Institution.
Also es waren durchaus große Fußstapfen.
Ich will nicht sagen, dass es Gesetz war, was er gesagt hat, aber er hat eben aufgrund seiner Art eine gehörige Portion dazu beigetragen, wie Franken damals eben dastand, sowohl qualitativ dastand und so weiter. Also sein Wort hatte auch schon entsprechendes Gewicht.
Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, wie das abläuft, so eine Weinfachberatung. Also Sie sind jetzt kein Schreibtischtäter, vielleicht auch manchmal, aber es spielt sich vor allem viel draußen ab in den Weingütern in Franken. Sie sind da ständig vor Ort und suchen den Kontakt, gehen in die Rebzeilen, gehen in die Keller, verkosten die Jungweine, geben ihren Senf dazu. Geben Sie mal ein bisschen Einblick in Ihren Arbeitsalltag. Ja, genau. Wie viel draußen sind Sie unterwegs?
Das ist in der Tat so. Also Schreibtischtäter, das würde mir überhaupt nicht liegen. Mhm. Also ich bin Zwilling, im Juni geboren und da hat man Ameisen um den Fußsohlen und da geht's rum. Also sehr zum Leidwesen, würde ich mal sagen, meiner verwaltungstechnischen Vorgesetzten, wenn man das mal so sagen kann, dass ich halt definitiv unterwegs bin. Ich würde mal behaupten, 85% in der Anfangszeit eher 90% draußen bei den Winzern. Die Winzer rufen an, sie möchten eine neue Kelter kaufen, sie möchten einen neuen Fußboden. Damals ist auch noch sehr viel gebaut worden. Wir brauchen eine neue Abfüllanlage. Was ist da momentan eben angesagt? Was ist das beste System? Und jetzt kommt das Wichtigste, das ist eben die Verkostung. Hm. In der damaligen Zeit war es einfach so, dass es nicht Standard war, dass ein Winzer, nur weil er Winzer war, auch gut verkosten konnte.
Ja.
Das ist heute anders. Damals waren viele Autodidakten auch noch unterwegs. Ich kann mich erinnern, da gab es dann Aussagen, oh, wenn der Mengler zufrieden ist, dann hast du einen guten Most im Keller. Mhm. Solche Geschichten. Mhm. Und man hatte auch manchmal schon auch sehr viel diplomatisches Geschick an den Tag legen müssen, um den Winzern sagen zu können, dass sein Wein vielleicht noch ein bisschen mehr Pflege braucht.
Ja, das ist ein Punkt, der interessiert mich schon, weil da ist ja Fingerspitzengefühl gefragt, auch wie man mit den Leuten umgeht, wie man den Zugang findet. Da kommt einer von außen ja letztlich, der Mängler halt, ne? Und stellt sich in den Keller nahe. Und da müssen Sie ja wahrscheinlich dann auch mal sagen, ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft habe.
Also ich entschuldige mich bei dem ein oder anderen Winzer, wenn ich ihm irgendwie ein bisschen wehgetan habe, weil ich weiß, man kann zu einem Weinerzeuger vieles und alles fast sagen, aber nicht, dass ein Wein nicht gut ist.
Mhm. Aber Sie müssen es halt trotzdem
machen. Aber ich muss es halt tun. Mhm. Und es hat am Anfang bestimmt hier und da zu Irritationen geführt. Und vielleicht ein Wort, das man als Junger dann eben mehr mal ein bisschen deutlicher sagt als heute. Also das waren schon eben Dinge, wobei ich es ja nie gelernt habe. Ich meine, es ist ja so, dass man studiert, man hat das fachliche Wissen oder glaubt es zu haben. Und dann trifft man eben auf die unterschiedlichsten fränkischen, knorrigen Weinerzeuger. Die Jungen war eben weniger ein Problem. Die etwas gereifteren, da war es dann schon etwas schwieriger. Aber ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo einer gesagt hat, der kommt mir nicht mehr ins Haus.
Also, vielleicht hat ja da auch ein bisschen geholfen, dass Sie selber halt ein Franke sind, ne?
Ja, das hat definitiv geholfen. Das merkt sprachlich
also einfach
natürlich auch,
aber
es hat vor allen Dingen geholfen, weil ich wusste, was ich sage. Ich war nicht nur der Studierte, der irgendwie im Studium etwas mitbekommen hat, sondern der wusste von vornherein, auch aufgrund der Lehre. Deswegen, ich würde immer eine Lehre empfehlen und nicht nur Studium, auch wenn es manche nicht gerne hören, und die Praxiszeit und so weiter.
Weil
und,
die Basis ist geerdet,
die Basis
und ist viel breiter.
Für diesen handwerklichen Job ist das A und das O, wenn man so etwas machen möchte.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen historisch anknüpfen, also von der jüngeren Historie her, von der Entwicklung der Qualität. Wir waren ja schon so ein bisschen in den Jahrzehnten 70er, 80er zu Hause, bei dieser... Ja, erst, es gab Mangeljahrgänge, wo man jede Traube vom Boden aufgelesen hat. Dann gab es diese übervollen Jahrgänge, wo man produziert hat für die schlechten Zeiten. Und dann Ende der 90er hat sich ja dann eigentlich wiederholt, was dann schon mal war. Reiche Ernten, übervolle Keller mit schlechten Wein und die Betriebe blieben drauf hocken. Der Jürgen Gläser, unser Weinexperte hier im Studio Würzburg, der hat mir gerade noch kurz vor der Sendung erzählt, da sind wohl schlangenweise die Zulieferer bei manchen Betrieben mit Hängern vor der Trauben gekommen und die wussten gar nicht mal wohin, haben dann im Baumarkt aufblasbare Swimmingpools geholt und haben da erstmal die Trauben nahe. Wie heftig war das wirklich damals?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen jetzt so arg dargestellt, weil man muss immer die Tendenz und die Entwicklung sehen. Wir haben es ja geschildert, wie kritisch diese letzten Jahre der 70er, vor allen Dingen Anfang der 80er Jahre, dann dieses Jahr 85. Und dann war man auch als Winzer verunsichert und man musste gucken, dass es eben weitergeht. Und dann kam dieser verrückte 89er Jahrgang. Mit einem Durchschnittsertrag von 140 Hektoliter pro Hektar. Also wenn man sich vorstellen, 1985 waren es 14 Hektoliter pro Hektar und dann waren es eben 89, 4 Jahre später, 140 Hektoliter pro Hektar. Also und das hat kein Ende mehr genommen. Das ging dann in den nächsten Jahren wieder weiter mit 90 und so weiter. Und da kam es logischerweise dann zu der einen Überfluss. Und eine zweite Welle ist gleichzeitig, ich sage jetzt mal, für Franken kontraproduktiv gewesen, nämlich der hohe Auslandsanteil, der vorher vielleicht bei 35-38% lag, Auslandsanteil an Weinen, die eben aus Italien, aus Frankreich und so weiter importiert wurden. Sodass wir plötzlich bei einer Pari-Situation waren, 50% deutscher Wein, 50% ausländischer Wein. Plus die vollen Keller.
Und da haben die Leute hier in Franken eben ihre Flaschen immer losbekommen.
Und dann war einfach etwas, dass es dann diese 2,99 Weine gab, diese 1,99 D-Mark zu der damaligen Zeit eben gegeben hat. Und mit allen Konsequenzen, die, und das war für mich das Schlimme, nämlich der schlechten Qualität. Mhm. Vermarktung ist eins, aber nicht mein Hauptjob, wobei das natürlich auch immer nie richtig zu trennen ist. Aber da gab es natürlich Gott sei Dank andere Mitstreiter, die hier auch noch Gas gegeben haben.
Aber wenn das Produkt nicht stimmt, kannst du es ja auch nicht so gut vermarkten.
Ne? Ganz genau. Ich kann mich an Dinge erinnern, ohne jetzt Betriebsnamen zu nennen, wo man dann aus dieser reinen Produktionsorientierung zur Marktorientierung gegangen ist und hat gesagt, gebt dem Kind einen neuen Namen. Also ich habe immer gesagt, ne, Leute, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Ein bisschen aufgemotztes Etikett und so weiter, aber die Qualität war schlecht. Und man, auch wenn mir immer wieder Leute sagen, ich verstehe ja nichts vom Wein, ich trinke nur Wein, das ist gar nicht notwendig, dass man vom Wein was versteht. Wir sind mit Sinnen ausgestattet, die es uns ermöglichen zu sagen, das schmeckt uns oder schmeckt uns nicht. Mhm. Ich weiß, die Werbung macht vieles anders und suggeriert uns manches, aber wenn wir unseren eigenen Sinnen nachgehen, dann können wir sehr gut entscheiden, was gut ist und was nicht gut ist. Und das haben die Leute sehr schnell gemerkt, dass das zwar ein schickes Designer-Etikett war, vielleicht noch auch mit einer Designer-Flasche, aber die Qualität war eben nichts mehr.
Und da haben dann Umdenkungsprozesse und stattgefunden und haben sozusagen eine Neuorientierung, eine kleine Revolution im fränkischen Weinbau. Und
dann ging es richtig los. Ja. Dann natürlich, es gab immer Vorreiter, die schon bereits 1989 gewarnt haben und 90 und 91 dann schon wieder up to date waren. Und es gab halt auch andere, die haben es nicht einmal, die haben es erst mit dem letzten Jahrgang, wo ich sagen würde, der kritische Jahrgang, das war dann 1999,
also die vor haben der Jahrtausendwende. Die haben dann ein bisschen länger gebraucht, bis sie es gemerkt haben, als sie tatsächlich ihre Flaschen immer losbekommen haben.
Ganz genau, da hat es dann der Letzte kapiert. Nein, man hat immer einen Fehler gemacht.
Ja, über die Fehler haben wir schon gesprochen und wir werden auch noch über Fehler sprechen, aber vor allem über Wege, wie man daraus lernen kann, wie man es besser machen kann. Und da haben wir jetzt gleich noch eine Stunde Zeit dafür.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Es ist schon erstaunlich, was die Frankenweine für eine Entwicklung hingelegt haben in der 30-jährigen Amtszeit von Hermann Mengler als Weinfachberater des Bezirks Unterfranken. Qualität statt Masse, das ist inzwischen die Devise. Er ist ein Kind des Silvaners, da sagt Hermann Mengler selbst über sich, das habe nicht ich erfunden, der Weinfachberater des Bezirks Unterfranken. Und Herr Mengler, Sie Kind des Silvaners, wenn wir uns mal vor Augen halten, welchen Weg eben die fränkische Leitrebsorte der Silvaner genommen hat seit den Tiefpunkten der Qualität in den 80ern und 90ern, dann ist es schon ein beachtlicher Meilenstein, finde ich, dass im Jahr 1999 eine Veranstaltung stattgefunden hat, die es vorher noch nie gab, nämlich das erste internationale Silvaner-Symposium in Würzburg. Warum hat Sie diese Veranstaltung damals besonders stolz gemacht?
Weil es ein weiterer oder vielleicht auch der Meilenstein war, die Qualität endlich mal auch zu zeigen. Also nicht nur den Weg dahin im stillen Kämmerlein bei den Winzern, bei dem einen oder anderen Betrieb mehr und beim anderen vielleicht weniger, sondern hier ist eine fränkische Identität entstanden für eine Rebsorte und damit auch natürlich für eine Gemeinsamkeit, für eine Veranstaltung. Franken hat gemeinsam an einem Strang gezogen für eine Rebsorte. Mhm. Und das war 1900, natürlich mit der Vorbereitung ein bisschen eher, aber 1999, also auch in der Endphase, würde ich mal sagen, dieser noch schwierigen 10 Jahre, die der Frankenwein durchstehen musste, dass man gesagt hat, hier, was sind denn unsere Stärken? Was kann Franken besonders ins Glas zaubern, die Bodenverhältnisse, diese unterschiedlichen kleinklimatischen Bedingungen, die wir hier haben? Und da war es dann klar, seit Jahrhunderten die erste Silvanerpflanzung in Kastell 1659 und damit war klar, das kann es nur sein. Und erstaunlich ist auch hier wieder, ich muss es einfach sagen, weil das weiß man sicherlich oder nur ganz wenige wissen, dass der Ideengeber für diese, wir waren zusammen im Gremium, Dr. Hermann Kohlisch war logischerweise dabei, einige Fauliger, Karl Schmidt aus Randesacker. Und der Ideengeber war unser Rotweinpapst, Paul Fürst, der gesagt hat, also wenn wir was machen, dann muss es die Rebsorte Silvaner sein.
Also er wollte nicht den Spätburgunder pushen dem Moment, sondern er hat gesagt, die Leitrebsorte.
Und das ist auch so symptomatisch für nicht ich und wie, sondern wir.
Ja.
Wir wollen für unsere Heimat, für unsere damals noch Heimat Franken und jetzt halt Silvaner Heimat etwas tun. Und das war auch unglaublich, die Resonanz über die Tage hinweg, die Verkostungen. diesen Silvaner so in den Fokus zu setzen, dass er nicht nur in Franken, aber es war auch ein wichtiger Hinweis für die fränkischen Winzer. Auf was kann ich mich stützen? Auf was kann ich mich verlassen? Wofür der Weg hin? Und wenn man das heute sieht, welche tolle Entwicklung die Rebfläche und auch die Weine gemacht haben, dann kann man auch hier ein bisschen stolz sein.
1999 war das, also internationales Symposium. Ich nehme an, da waren dann auch Teilnehmende aus anderen Regionen, aus anderen Ländern dabei. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, wir haben es ja auch schon besprochen, das 1999, das war so ein bisschen auch noch die Endphase von dieser qualitativ schwierigen Zeit. Ab der Jahrtausendwende ging es dann auch vermehrt um Ertragsreduktion, also weniger Ertrag, dafür mehr Qualität. Haben sich die Teilnehmer damals, 99, nicht auch ein bisschen gewundert, dass jetzt ausgerechnet die Franken so ein Symposium veranstalten, wo es doch mit der Qualität noch nicht so toll war damals?
Ja, absolut, absolut. Zunächst war ja mal die Zeit der Symposien noch nicht so wie heute. Heute kann man ja, vorsichtig ausgedrückt, fast an jeder Ecke irgendwo ein Symposium. Damals war es, man musste erst mal übersetzen, was Symposium überhaupt bedeutet.
Machen Sie es mal, übersetzen Sie es mal für uns.
Und naja, es ist das Gemeinsame. Ja. Das Gemeinsame, wo man sagt, man diskutiert über etwas und versucht, etwas zu bewegen. Und es war damals in der Tat international, weil der am weitesten angereiste beziehungsweise Wein, den wir hatten, war aus Südafrika. Dort wird nämlich auch Silvaner angepflanzt, auch heute noch in dem Estate, in dem Weingut Overhau. Die Wurzeln logischerweise aus Holland. Und ich war selbst schon dort, habe mir das Weingut angesehen und ganz, ganz liebe Familie, die das betreut. Aber die haben damals auch schon gesagt, also Silvaner können wir in Südafrika nicht verkaufen. Das geht alles nach Holland. Ansonsten ist es dort eben, wie gesagt, mit anderen Rebsorten bestückt. Natürlich sehr viel Österreich, Schweiz, aus dem Wallis, Eisacktal. Das sind ja alles, die, wenn man jetzt so will, die Enklaven, wo eben auch heute noch Silvaner eben angepflanzt wird. Allerdings auch, und das ist sehr, sehr, tut uns ein bisschen weh. Nein, ein bisschen tut uns sehr weh sogar. Aktuell ist es so, dass Silvaner immer noch auf den Rückweg ist und Rückzug ist. Das hat was mit Internationalität und so weiter halt auch zu tun. Also das ist leider Gottes so, aber wir sind halt dann das gallische Dorf, wo Silvaner eben als die Identität hier vorhanden ist.
Sie haben gesagt, Symposium, da geht es vor allem um Zusammensein, um Austausch, um gemeinsames Verkosten, drüber sprechen auch. Finde es ganz spannend für Weinlaien oder Weinliebhaber mit leimhaften Wissen wie mich, wenn man mal dabei sein darf und hören darf, wie jemand vom Fach den Wein verkostet und dann eben die Aromen, Geschmacksnoten mit bestimmten Begriffen belegt. Ist es eigentlich so ein allgemeinverbindlicher Wortschatz, der da verwendet wird, wenn jemand von Cassistönen oder einem samtigen Schmelz spricht? Weiß dann eine Weinkennerin, wie ein Wein schmeckt, wenn sie das hört? Oder meint da jeder was anderes damit mit so Vokabeln?
Ja, es ist so. Es meint wirklich jeder was anderes, weil unser Geruchssinn, und das ist ja letztendlich, ist uns nicht angeboren. Ist auch gut so. Weil sonst wird man es in der Windel nicht aushalten. Also das ist uns nicht angeboren, sondern das ist was Erlerntes. Das heißt also, durch viel Übung eignen wir uns wie eine Sprache, eignen wir uns die Worte an und dann geben wir sie wieder. Und das ist natürlich auch bei dem sinnlichen Erlebnis. Wir riechen etwas, aber wir können es oft nicht beziffern. Was ist es jetzt?
Genau, du kannst es nicht.
Ich kenne das, aber warum? Leider Gottes, und das ist eine Aufforderung an alle, gehen Sie mit offener Nase durchs Leben. Schnuppern Sie erstmal an ein Essen hin, schnuppern Sie an ein Getränk. Es muss nicht immer Wein sein, sondern einfach mal das Erleben, weil unsere Wahrnehmung ist eine ganz einfache Logik, use it or lose it. Also wenn du es nicht benutzt, ist es weg. Ganz anders als unser Sehsinn, der wird jeden Morgen beim Aufstehen und dann bis zu Bett gehen, wird er immer trainiert. Und es wird leider mit unserem Geruchssinn, es sei denn, man ist Önologe oder man ist irgendwie ein Parfümateur, ist mit Kaffee oder Tee, dann lernt man das und so weiter. Ja. Oder dann ist man permanent trainiert.
Also ein Sinn, der entwickelt werden will, der trainiert werden will. Was würden Sie Weinlaien raten, die hier mal im wahrsten Sinne mehr reinschnuppern wollen? Das geht doch eigentlich nur unter Anleitung, oder? Sonst weiß ich ja gar nicht, wie ich so ein Geruchserlebnis übersetzen soll in einen Fachbegriff.
Das ist natürlich dann schon eine Geschichte, die man machen kann. Es gibt Workshops, es gibt wir im Bezirk, haben das also seit zig Jahren schon erkannt und geben das auch hier, wir geben Sensorik-Workshops an und eben nicht nur für Winzer, sondern eben auch durchaus, wir sagen, jeder kann kommen, weil du musst nichts können. Du hast deine Sinne dabei, soll das jetzt nicht verschnupft sein oder sonst irgendetwas, und dann funktioniert das auch und dann wird es eben trainiert. Wir machen Aromenstandards, wir weisen darauf hin und dann kann man das eben sich aneignen und dann kann man es auch wiedergeben.
Spannend,
und ich kann mich sehr gut erinnern, auch hier, das war in den 90er, 95, 96 gewesen sein. Also da hatten wir einen Traminer aus Sommerach und ich habe das Wort Litschi verwendet.
Litschi, ja.
Und
da haben alle aufgeschrieben.
Und da haben alle aufgeschrieben, Litschi, was ist das? Litschi, jetzt spinnt er total, das ist denn das jetzt hier? Und das ist einfach dieses wunderbare, an Rosen erinnernde Aroma, was man eben natürlich nur dann erkennen kann, wenn man es kennt.
Kann man eigentlich auch da so als Weintrinkender selbst auch was kreieren? Ich denke mal zum Beispiel, ich schmecke einen Hauch von Rucola oder so. Gibt es schon?
Nee. Naja gut, Rucola ist ja letztendlich als Grundursache was Vegetabiles.
Ja.
Was Vegetabil-Kräutriges. Und deswegen versuche ich den Leuten immer langsam damit einsteigen zu geben oder Hinweise, dass sie zunächst mal in dieser Übergruppe, also was ist jetzt fruchtig? Was ist vegetabil? Wenn jemand zum Beispiel sagt, der Wein hat ein fruchtiges Aroma, er riecht nach Rose. Entschuldigung, Rose ist eine Blume.
Ja.
Also dann müsst ihr sagen, es ist ein blumiges Aroma.
Also so kann man sich rantasten.
Und dann kann man sich so rantasten. Und dann fängt man eben zunächst mal den Überbegriff, die Headline, und dann geht es ins Detail. Wir haben 1995 das Weinaromarat für deutsche Weine, gemeinsam mit Professor Ulrich Fischer, guter Freund von mir, entwickelt, das heute angewendet werden kann. Und so kann man sich sehr feinfühlig. Ich halte nichts, und zwar gar nichts, von diesen übertriebenen, schwärmerischen Dingen, wo jeder dann nur noch Fragezeichen im Gesicht hat. Das bringt gar nichts, das führt nur zur Verwirrung.
Wie würde man sinnvollerweise einen idealen fränkischen Silvaner beschreiben können?
Also ein Silvaner, nicht nur der fränkische, sondern auch generell, ist eher ein zurückhaltender Wein. Er hat dezente Aromakomponenten, die sogenannten Esternoten sind, die sehr fruchtig sind, die an eine Birne, an einen Apfel erinnern. Wenn er natürlich im Holzfass war, dann kommen eben halt auch Holzaromen mit dazu. Und insofern ist das natürlich ein sehr breit aufgestelltes. Aber er wird niemals eine Cassisnote haben wie eine Scheurebe.
Die Pfalz, Rheinhessen oder Baden, das Burgund in Frankreich oder das Piemont in Italien. Das sind nur ein paar Beispiele für bekannte Weinregionen. Und es sind zugleich auch Regionen, mit denen Franken gewissermaßen vielleicht auch konkurriert, wenn es darum geht, Menschen anzuregen und zu bewegen zum Kauf von einer Flasche Wein oder vielleicht zu einer Reise in die Region. Hermann Mengler, wie ist ein Weinfranken inzwischen aufgestellt im Vergleich zu anderen Gebieten? Wie schaut es da aus?
Also es hat sich ähnlich wie bei der Weinqualität eben auch genau dieses ganze Thema Gäste bewegt und diese Kulturlandschaft lädt dazu ein, wie übrigens jede Weinregion einfach dazu einlegt, hier was ganz Spezielles zu erleben, weil eben jede Weinregion anders ist. Und begleitend eben zu dieser Qualitätsoffensive war eben auch diese Offensive in Richtung Tourismus, wenn man es ganz allgemein jetzt sieht. Und speziell der Weintourismus in Form der Punkte, die es gibt. Also wir haben wunderbare Terroir-Fs hier in Franken, die verteilt sind.
Also diese muss man dazu sagen, man kennt es vielleicht in Oberbayern unten. Ne? Für mich sind es tolle Wanderziele, zum Beispiel Terroir-F. Das sind markante Orte des Frankenweins. Man kann da hinlaufen, hat meistens einen super Ausblick. Wie beschreiben Sie es selber, wenn Sie es jemandem erklären müssen,
also Terroir-F ist? Es sind definitiv magische Orte.
Magische heißt das, genau.
Magische Orte, die ganz bestimmte Themen aufgreifen, um den Wein im Allgemeinen, aber natürlich im speziellen Frankenwein. Punkte, wo die Aussicht auch eine Rolle spielt, aber vielleicht eben auch die Historie, der Geschichtspunkt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man hat sehr schnell erkannt, dass es eben nur gemeinsam geht über dieses Thema, tue Gutes und rede darüber.
Ja, man muss drüber
also
reden.
Also man muss was Gutes im Glas haben, nicht alte Wein in neuen Schläuchen, sondern was Neues, Kreiertes, was passt, was authentisch ist und dann das eben entsprechend darstellen. Und dann passt es zusammen und dann ist es eine runde Sache. die Gästeführerausbildung. Wir haben eine ganz, ganz stattliche Anzahl in Franken an Gästeführern, die sehr bereitwillig Leute aufnehmen, Gruppen aufnehmen, zeigen. Und das ist ein Konstrukt des Netzwerkes. Da gehören die Mainfähren dazu, die so wunderbar hier Franken auch erleben lassen. Die Weinberge, die Punkte und eben natürlich auch die Gastronomie mit dem Wein.
Dass man so ein Gesamtpaket schnürt. Man kennt es ja selber, wenn man in eine andere Region kommt, um ein paar Tage zu erleben, vielleicht auch eine längere Urlaubsreise. Das ist ja immer das Ziel, ne? Dass man nicht die Leute nur einen Tag in der Region hat, oder ein paar Stunden nur, wie bei den Flusskreuzfahrten. Ist auch wichtig aus touristischer Sicht. Aber toll ist es natürlich, wenn die Menschen auch eine Weile hier bleiben und die Region entdecken. Nehmen wir mal das Burgund, ja, oder die Weinregion Bordeaux in Frankreich. Das sind ja Hausnummern, auch in touristischer Hinsicht. Die locken die Leute in die Region, gerade auch wegen des Weines. Und die Landschaft kommt dann vielleicht so ein bisschen mit im Schlepptau und wird dann entdeckt. Wie weit sind wir hier in Franken? Ist es da auch schon so, dass die Leute wegen des Weines kommen?
Also Burgund ist für mich natürlich das große Vorbild. Denn gerade als Weinenthusiast, dann geht man auch in eine Region hin, und zwar nur wegen des Weines. Gar nicht, ob das jetzt kulturell ganz wichtig ist, und das erlebt man dann erst. Und das war immer so mein Ansinnen, ich möchte eine Region Franken mal haben, wo die Leute sagen, da musst du hin, wenn es um gute Weine geht. Es ist mir vielleicht ansatzweise nur geglückt, nicht so richtig, aber das ist auch nicht wichtig. Hauptsache die Leute kommen und kommen hierher und erleben zunächst halt mal diese tollen Mainfähren, die Terroir-Fs, diese Wanderwege, die Menschen und darüber dann den Wein dann auch. Das ist, es läuft. Wir sind da auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Wir hätten es natürlich noch gern, dass diese aus diesen 2 Tagen eben 3 oder 4 Tage werden, vielleicht sogar gar eine ganze Woche. Die ganzen Gästezimmer, die vorhanden sind, sehr viele Weingüter haben sich so ein kleines zweites Standbein aufgebaut, eben mit Übernachtungsmöglichkeiten, mit anbieten. Was auch ganz, ganz wichtig jetzt ist, in dieser Region, wo uns doch die Gastronomie ein bisschen schwächelt, würde ich's formulieren und so weiter. Also da sind wir echt, und ich muss es wieder erwähnen, es ist nicht eine Person wie der Hermann Mengler, sondern das ist viele Personen, die hier zusammengearbeitet haben und sich nicht irgendwie gegenseitig zerfleischt haben, was man ja auch manchmal erlebt. Das ist also ganz wichtig.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil es ja auch manchmal so, ich glaube jetzt nicht, dass das was spezifisch Fränkisches ist, aber wenn es jemanden gibt, der auf welchem Gebiet auch immer halt nach vorn geht, ne, an die Rampe, und den Mund vielleicht auch mal ein bisschen lauter aufmacht als andere, dann hat er ja manchmal ja auch mit Gegenwind zu rechnen. Dann wird es vielleicht als unseriös wahrgenommen oder das ist ein Lautsprecher, ein Schaumschläger und die Weine sind gar nicht so doll. Wie ist denn das? Wird es auch manchmal kritisch beäugt, wenn da jemand an die Rampe und nach vorne geht?
Ja, natürlich, aber es trägt dazu bei, zunächst ist der Franke ja, dass man abwartet. Man sagt ja erstmal, na, lass den mal machen und dann gucken wir mal und so weiter, der soll erst mal und so weiter. Und ich erinnere mich auch hier an eine Wende, das auch begleitend war mit dem, was wir erzählt haben gerade, dass Frankenweine von den Erzeugern zu internationalen Weinwettbewerben angestellt wurden. Und damit logischerweise auch die Qualität erkannt wurde und damit Franken plötzlich in London, in Wien, auf den Siegertreppchen gestanden hat und natürlich auch den Weingütern per se erstmal geholfen hat, Renommee aufzubauen. Und damit auch Interesse aufzubauen, aber eben halt auch immer der ganzen Region. Also das hat man, glaube ich, verstanden, dass wenn es einem Betrieb gut geht, dass es auch letztendlich der ganzen Region gut tut, wenn überall der Name Franken, vielleicht in Form, idealerweise des Boxbeutels, gezeigt werden kann und das vorne steht. Also da ein gewisser Grundneid, wenn man jetzt so will, ist natürlich da. Das ist auch in Ordnung, solange es in einem Bereich geht, wo es dann eben nicht unangenehm ist.
Ist ja vielleicht auch eine Motivation, dann selber was auf die Beine zu stellen und nach vorne zu gehen.
Ist in der Tat. Also zunächst mal das Abwarten, dann lasst die anderen mal vorgehen, aber dann ist man schnell dabei geht dann hinterher. Ja.
Vor dem Hintergrund, wie wichtig ist es eigentlich, wenn auch Sie zum Beispiel als ein Fürsprecher und eine beredte Stimme des Frankenweins ebenso ausgezeichnet werden, wie kürzlich vom Fachmagazin Vinum, das ist ja nicht irgendeine Postille, sondern eines der Leitmedien in Europa, wenn es um Wein geht, hat sie gekürt zu einer der 25 bedeutendsten Weinpersönlichkeiten Deutschlands. Wie sehr freut einen das dann?
Ja, das erfreut einen natürlich, wenn man merkt und wenn man auch selber Kontakt auch zu den Menschen hat und wenn man dann sieht, mit wem man da letztendlich dann auch auf einen Treppchen, wenn man so will, gehievt wird, dann freut. Zunächst denkt man, naja, gut, okay, jetzt hast du das Alter erreicht und dann kommen die Ehrungen so in etwa. Aber wenn man dann eben sieht, für was und mit welcher Berechtigung und vor allen Dingen dann diese Titel kamen ja in Bezug des Silvaners. Und ja. Das freut mich natürlich, weil ich ein Kind des Silvaners bin. Und wahrscheinlich auch immer sein werde.
Herr Mengler, lassen Sie uns über ein Thema reden, das ganz viele Bereiche unseres Lebens betrifft und das gerade auch im Weinbau die Menschen umtreibt. Ich formuliere mal eine These. Der Klimawandel ist das zentrale Zukunftsthema für den Weinbau in Franken. Wie zutreffend ist diese These?
Ja, der Klimawandel ist nicht nur im Weinbau zutreffend, sondern ganz allgemein, wie Sie es formuliert haben. Er hat uns bisher, ich will nicht sagen der Klimawandel, aber das, was daraus entstanden ist, im Grunde genommen, wir haben ja viele über Jahre geredet, wo wir gerade mal eine mangelnde Reife hatten in den Trauben. Also gerade wenn man jetzt so in meinem Alter aus dieser Zeit auch noch kommt und zurückblicken kann, dann hat diese Veränderung einen auch positiven Aspekt gehabt, also vorsichtig ausgedrückt, im Sinne von gesundere Trauben, mehr Reife, weil eben die Sommer trockener sind, weil die Reife vonstatten gehen konnten und so weiter. Also das hat uns auch Vorteile gebracht. Aber die Herausforderung ist natürlich die, wie man sagen, kommen wir in Zukunft auch noch damit zurecht und vor allen Dingen neben dem ganzen Entwicklung ist diese Tromologie, wie schnell das Ganze geht. Also vor 10 Jahren haben wir noch gesagt, naja, in dem Jahrgang 2003, das war ja auch dieser exemplarische Hitzesommer, wo man gesagt, naja, und jetzt haben wir mit 2018, 2019, 2020, 2022, also innerhalb von kürzester Zeit 4 solche Jahrgänge gehabt, die uns eben vor diesen Herausforderungen stellen. Also das ist elementar ein ganz großes Thema. Es ist nicht so schlimm wie jetzt meinetwegen in Südspanien, wie in Andalusien, aber es ist ein Thema.
Ich merke das ja auch selber als Berichterstatter im Radio. Ich meine, ich berichte auch ab und zu mal über Weinbau und ganz viel hat sich natürlich da auch um diese Wetterereignisse oder Trockenheitsereignisse abgespielt in den letzten Jahren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es hat irgendwie seit, sagen wir mal, 2018 eigentlich kein Jahr mehr gegeben, wo es keine extremen Situationen gegeben hat im Weinbau, also gerade was Trockenheit auch betrifft. Sie teilen den Eindruck, oder?
Definitiv. Also diese Veränderung ist enorm und Gott, wir haben eigentlich immer die Veränderung, nur sie sind jetzt anders gelagert. Es gab eben Zeiten, wo die eher Notreife vorhanden war bei den Trauben. Jetzt haben wir eher die Frage der Überreife, eher des Sonnenbrandes, eher der Hitzung. Unsere ganzen Rebzeilen sind ausgelegt, um möglichst jeden Sonnenstrahl einzufangen, die Energie zu holen, also diese Längsrichtung und hohe Laubwände und so weiter. Wir müssen umdenken, wir müssen in der Erziehungsart umdenken, wir müssen mit den Rebsorten umdenken, wir müssen mit eben in Zukunft, wir sagen, okay, weniger Energie herauszuholen, also so wie es eben andere südlicher gelegene Weinbauländer seit Jahrzehnten, vielleicht auch sogar noch länger haben, das kommt auf uns zu. Und dann die Bevorratung von Wasser ist die nächste große Herausforderung.
Gerade was jetzt südlich gelegenere Weinregionen betrifft, das sind ja dann auch Regionen, wo man vielleicht mal den Blick ein bisschen schärfen kann und gucken, wie machen dies? Wie überleben unsere Rebsorten dort? Und ich glaube, es gibt auch einen Versuch, Silvaner in Südfrankreich anzubauen, um zu gucken, wie hält er sich da? Ist es schon in der Mache oder ist es noch Zukunftsmusik?
Zukunftsmusik ist es natürlich, aber das ist wirklich in der Mache. Wir haben sehr gute Kontakte zur INRA nach Montpellier. Und wir möchten dort ein Projekt starten, ein kleines Projekt starten, um dort Silvanerreben zu pflanzen, um zu sehen, wie sieht es unter Umständen in 30 oder 40 Jahren aus. Bisher hat uns ja die Rebsorte Silvaner, man höre und staune, ja wunderbar begleitet in dieser Veränderung. Also er hat nicht diese kritischen Ansatzpunkte, wie jetzt meinetwegen die Rebsorte Bacchus und so weiter.
Wo es dann mit dem Sonnenbrand Probleme
gegeben hat. Und so weiter halt mit zu früher Reife, mit zu geringer Säure und geht. Also Silvaner hat aufgrund der Feinheit, der Elastizität der Beerenhaut wunderbar hier mit dem Klimawandel harmonisiert.
Mhm. Ja, Silvana hat ja auch schon ein bisschen was mitgemacht, ne? Im Verlauf der 360 Jahre in Franken.
Das ist absolut korrekt. Ich meine, die kleine Eiszeit im 17. Jahrhundert und so weiter.
Also was Silvana betrifft, sind Sie guter Dinge?
Ich bin sehr, sehr guter Dinge, aber wie gesagt, wir wissen nicht, was in 40 oder 50 Jahren der Fall sein wird. Wir liebäugeln logischerweise auch mit anderen Rebsorten. Gerade eben die roten Sorten ist ein Thema, aber wir müssen ein Stück weitergehen. Wir müssen das Thema Unterlage spielen. Wir müssen das Thema eben, wie gesagt, andere Erziehungsarten ganz, ganz intensiv nachdenken. Eben, wie gesagt, nicht mehr diese letzte Energie aus der Sonne herauszuholen, sondern unter Umständen auch ein bisschen einen Sonnenschirm oben drüber zu setzen.
Ich hatte mal Caroline Meyer hier, ehemalige fränkische Weinkönigin, ideenreiche Winzerin aus Kastell. Oder Kreuth, ne? Kreuth. Landkreis Kitzingen. Sie hat, das war vor einem Jahr im Sommer, im Juli, da hat sie mir erzählt, ja, Sauvignon Blanc haben wir jetzt am Start und sind ganz gespannt auf den ersten Jahrgang. Ist das so ein Beispiel, also Sauvignon Blanc? Oder
also der
gilt
Sauvignon,
ja auch so ein bisschen als klimaresistenter, aber die gibt es schon länger hier in Franken.
Ich würde sagen, Sauvignon Blanc ist jetzt nicht unbedingt so diese Sorte, weil sie kommt ja aus dem Loiretal eigentlich. Und von der Seite aus würde ich jetzt mal das nicht. Also da denken wir schon an Rebsorten. Jetzt wenn wir die roten nehmen, Syrah im Ganzen und bei den weißen Sorten vielleicht an Viognier, Rebsorten an Chenin Blanc. Also das sind dann eher so Rebsorten, wo man sagen kann, also die vertragen die Hitze dann auch ganz schön. Aber vielleicht auch ganz neue, vielleicht auch das Thema Piwi, vielleicht auch die Rebenzüchter, die sind ja da auch ganz, ganz, ganz gute Dinge in dem Ganzen. Idealerweise wäre es aber mit unserer Rebsorte Silvaner weiterhin arbeiten zu können, mit anderen Unterlagen, mit anderen Erziehungsarten und so weiter.
Was überwiegt bei Ihnen, wenn Sie in die Zukunft gucken, die Spannung und die Vorfreude, was da auf uns zukommt, oder doch eher die Sorge?
Also global logischerweise die Angst. Wenn man die Schlagzeilen permanent hört und diese Hiobsbotschaften und so weiter, dann kann man sich an dieser Entwicklung nicht erfreuen. Das muss auf der anderen Seite, wenn man Winzer ist, hat man vieles erlebt und viele Tiefs überlebt, muss man immer positiv in die Zukunft schauen. Und das ist auch, sage ich mal so, das, was der Mensch tun muss.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit der letzten Runde für heute. Es geht auf 12 zu stramm. Und Hermann Mengler, auch was Ihre Tätigkeit als Weinfachberater des Bezirks betrifft, ist die Glocke zur finalen Runde sozusagen schon ertönt. Ende Mai werden Sie aufhören als Weinfachberater. Nach 30 Jahren beim Bezirk, wenn man Ihnen eine E-Mail schickt, ne, dann kriegt man schon so eine automatisierte Antwort. Obacht, Adresse wird bald abgeschaltet. Wie präsent ist Ihr Abschied schon über diesen E-Mail-Hinweis hinaus?
Ja, es bewegt es natürlich im Kopf schon ein bisschen. Und wenn man hier und da kommt, dann wird man sehr, sehr, sehr rührend irgendwie dann ein bisschen, ich will nicht sagen verabschiedet, das klingt ja fast ein bisschen so.
Sie sind ja noch in der Welt, so ist es ja.
Wir sind ja noch hier in Franken unterwegs und es geht auch, ich würde sagen, als sanfter Übergang, aber nichtsdestotrotz, Fakt ist, zum 31. Mai ist ganz offiziell der letzte Tag, wo ich als Fachberater des Bezirks unterwegs bin. Dann gibt es noch ein bisschen diesen schleichenden Übergang mit ein paar Auslaufmodellen, könnte ich es jetzt formulieren.
Also Projekte, die noch zu Ende gebracht
genau,
werden.
Genau, einfach Projekte, das ist Unterricht in der Schule und Sommelier und Prämierungsgeschichten, weil das einfach jetzt keinen Sinn machen würde, wegen 4 Wochen oder 5 Wochen da dem Kollegen, den Nachfolger, das Ganze schon zu übergeben. Also es ist schleichend und auch dann werde ich nicht ganz raushauen aus der Nummer. Weil ich meine, einmal Silvaner, immer Silvaner, ja. Einmal Franken, dann ist es einfach so.
Aber so aus der allerersten Reihe tritt man dann doch wahrscheinlich ein wenig zurück in die, sagen wir mal, eher auch beobachtende Position und dann immer doch wieder eingreifen.
Oder? Ja, nein. Das ist um Gottes Willen. Also das mit Sicherheit nicht. Ich werde die Bühne verlassen. Und werde in den Zuschauerraum zurückgehen. Von dort werde ich das Ganze dann natürlich beobachten. Und sollte jemand irgendwie mein Nachfolger hat mir schon gefragt, ob er mal ab und zu mal auf mich zukommen kann. Das ist natürlich kein Thema, das machen wir. Aber diese Aktion, wenn man so will, Aktionismus, der ist raus.
Oder sie suchen sich halt andere Bühnen, ne?
Wir haben andere Bühnen, die laufen auch weiter, die ja schon seit Jahren noch existieren. Das sind Beratungstätigkeiten außerhalb der fränkischen Region. Also jetzt aktuell sprechen wir wirklich, was das hier in Franken ist. Da werde ich dann raus sein. Aber das außerhalb geht ganz normal weiter, solange man den Hermann Mengler halt gerne konsultiert.
Ein Betätigungsfeld könnte ja auch sein, sich mehr um die eigenen Weinberge zu kümmern. Sie haben Rebzahlen in Mainstockheim.
Ja, gut recherchiert, ja. Ich habe nicht nur einen kleinen Weinberg, den man sonst ein bisschen immer so als Alibi dann gerne hat, sondern
als Liebhaberei
seit sozusagen langer, langer Zeit hier ein Hektar. Das ist zum Leben zu wenig, sterben zu viel.
Mit Silvaner nehme ich an.
Mit einem sehr, sehr hohen Anteil Silvaner. Habe jetzt sogar ein bisschen das Ganze erweitert auch. Und das wird also auch definitiv ein Mittelpunkt, ein Schwerpunkt werden während der Vegetationsphase. In den letzten 30 Jahren war nicht so viel Zeit. Da habe ich dann machen lassen müssen.
Ja.
Aber da will ich mich also natürlich verstärkt. Und nicht zu vergessen die Familie.
Stimmt, die gibt es ja
auch Enkel.
Noch. Genau. Ah, Enkel ist ein schönes Thema, ja. Wenn man so, sich so gut auskennt mit gutem Wein, mit sehr gutem Wein und auch mit schlechtem Wein, macht man da automatisch dann selber einen sehr guten Wein, oder?
Also ich hatte ja in meinem Leben vor der Fachberatung lange, lange Zeit, Wein selber auszubauen. Und die Erfolge, die damals im städtischen Weingut Erlenbach gelaufen sind, glaube ich, können sich sehen lassen. Ich hatte jetzt erst vor kurzem wieder, es war um die Weihnachtszeit, hat mir ein befreundeter Winzer ein Bild von einer Flasche Wein geschickt, die er von mir damals eben erzeugt. Das war 1990er Spätburgunder, immer noch als sehr, sehr hervorragend nach so vielen Jahren gezeigt hat. Also es hat ganz gut funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich auf dieses Eis nochmal begeben werde,
okay,
und einen Wein zu machen.
Jetzt haben wir noch eine gute Minute. Lassen Sie uns noch einen kleinen Werbeblock für Franken einschieben, oder? Sollen wir das machen?
Ja, können wir gerne machen.
Warum ist Weinfranken immer eine Reise wert?
Weil es hier einen wunderbaren Wein gibt, weil es hier einen einzigartigen Silvaner gibt, der die Bodenart widerspiegelt, weil es hier Gastlichkeit gibt, weil es hier Erlebniswein pur gibt, das traditionell aufgebaut ist, das kulturell ist und das mittlerweile modern interpretiert ist.
Sehr gut. Sie haben Talent. Was ist denn die schönste Jahreszeit Ihrer Ansicht nach für das Weinerlebnis Franken?
Ganzjährig.
Genau. Ja.
Aber es ist natürlich fantastisch jetzt gerade um diese Zeit, wo die Reben erwachen, wo die Weinberge ergrünen, wo es dann so in den nächsten 3 bis 4 Wochen dann in den blühenden Holunder hineingeht und das eine gute, gute Kombi ist. Und ideal für mich wunderbar ist während der Rebblüte, also im Juni herum, meistens am 10. bis 20. Juni, durch die Weinberge zu laufen. Dieser ganz feine Reseta-Duft, dieser angenehme Blütenduft, fantastisch.
Zum Schlussakkord unserer 2 Stunden mit dem Weinfachberater und Weinexperten Hermann Mengler, dem Doc Silvaner aus Unterfranken. Herr Mengler, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für die Zukunft, für das, was da kommt. Erstmal für Ihre Zielgerade beim Bezirk Unterfranken und weit darüber hinaus natürlich für alles, was Sie vorhaben, wünsche ich Ihnen beste Gesundheit, gutes Gelingen für alle Ihre Pläne und sag mal vielen Dank für Ihre Zeit und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Heute hat Spaß gemacht.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Herr Bobser. Das ist schon mal diese 2 Stunden zu erzählen. Klar, hätte man 4 Stunden auch draus machen können.
Ganz bestimmt.
Über diesen ganzen Weinjahrgang. Es sind ja 50. Ich freue mich immer, wenn über Wein berichtet wird, konstruktiv. Ich freue mich immer, wenn die Menschen hier nach Franken kommen, wenn sie hier Wein sinnlich erleben, wenn sie sich natürlich das Kultur um den Wein herum insgesamt anschauen. Es gibt so viele Neuentdeckungen. Also alle herzlich willkommen hier nach Franken.